herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Grüß dich Julius, hi.
Es ist Montag, das ist meistens schon ein gutes Zeichen dafür, dass europäische Spiele anstehen. Und es stehen sogar richtig große an in dieser Woche, die Rückspiele der Halbfinals in den europäischen Wettbewerben. Natürlich ganz vorne dabei die Champions League, die Königsklasse mit zwei deutschen Vertretern noch dabei. Dann sprechen wir natürlich auch über die Europa League. Auch da haben wir zwei Halbfinals und einen deutschen Vertreter noch im Rennen. Und wir blicken auch noch hinten raus kurz auf die Conference League. Kriegen wir also wirklich den Rundumschlag, alle Entscheidungen. Wie werden die Finalisten aussehen nach dieser Woche in den drei europäischen Wettbewerben? Das besprechen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort. Und damit können wir direkt auch reingehen. Man merkt's, ich kann es kaum abwarten. Morgen Abend das erste Champions League Halbfinale in Paris. Dortmund wird anreisen. Und tut das mit einem Sieg im Rücken. Einer von uns beiden hat das geahnt. Und jetzt sprechen wir drüber, wer ja dieses Mal richtig liegt und was uns da erwarten kann. Zumindest ja ein kleines bisschen besser sind die Chancen schon auf dem BVB weiterkommen gewesen, geworden jetzt. Ne?
Die sind ein bisschen besser geworden. Sie haben ja 1-0 gewonnen im Hinspiel. Also von daher mit einem Unentschieden ist der BVB Champions League Finalist. Gar keine so schlechte Ausgangslage.
Nee, so schlecht ist die Ausgangslage nicht. Liegt an einem schönen Tor, muss man auch sagen, von Niklas Füllkrug, der in der Champions League seine Stürmerform auf jeden Fall mehr als wiedergefunden hat, kann man, glaube ich, sagen, nach dem Tor gegen Atletico und gegen PSG. War ein recht wildes Hinspiel, ne? Also es wäre okay gewesen, wenn es 3-3 ausgegangen wäre. Man muss sagen, auch Dortmund hat aber gute Torchancen gehabt, hat es am Ende auch gewonnen. Also auch der Sieg vielleicht sogar mit mehr Toren wäre gar nicht unbedingt ausgeschlossen gewesen. Trotzdem hast du immer wieder in Teilen dieses Spiels gesehen, ja, das sind beides Mannschaften, die nicht 90 Minuten ein Spiel kontrollieren können. Und das macht es natürlich immer ein bisschen interessanter, attraktiver, auch wenn die Torausbeute jetzt im Hinspiel noch nicht so viel hergegeben hat. Glaubst du, das kann sich im Rückspiel ändern?
Ich glaube, das kann sich im Rückspiel ändern. Ich glaube, das wird auch etwas schwerer für Borussia Dortmund werden. Also nicht, dass es jetzt leicht war im Hinspiel, aber es war einmal wieder, ja, dieser Heimvorteil im Westfalenstadion, so besondere Nächte, das hatten wir schon gegen Atletico, das hatten wir natürlich früher zur Kloppzeit häufiger, aber länger eben nicht mehr, dass Dortmund zu Hause, ne, irgendwie diese besonderen europäischen Nächte erlebt und daher ein gutes Resultat, hätte ja mit ein bisschen Glück besser ausgehen können, mit ein bisschen Pech, aber Stichwort Doppelpfosten. Ja. Kurz ineinander auch ein bisschen anders. Also das war schon ein Schlagabtausch grundsätzlich. Doch durchaus auf Augenhöhe, aber wie immer besseres Ende. Oder nicht wie immer, aber zumindest zu Hause besseres Ende für den BVB mit dem Heimvorteil. Aber Stichwort Heimvorteil, ich glaube, den wird es jetzt auch im Rückspiel geben. Und deswegen wird es etwas kniffliger für den BVB werden, glaube ich, auch die Null hinten zu halten. Das ist ihnen im Hinspiel gelungen, hätte ich ihnen so auch nicht zugetraut. Aber ein zweites Mal traue ich es ihnen definitiv nicht zu.
Ja, ist einer der Tipps, die man hier, glaube ich, auf jeden Fall abgeben kann, dass sie hier nochmal ohne Gegentor wegkommen, wenn PSG wirklich alles tun muss, zu Hause nochmal eine andere Wucht entfalten kann und Dortmund vielleicht auch ein bisschen eingeschüchterter agiert. Das ist sehr, sehr schwer vorstellbar, dass sie hier nochmal mit dem zu Null davonkommen. Da müsste PSG sich wirklich viel aus der Hand nehmen lassen und das glaube ich auch nicht unbedingt. Also mit dem Treffer für die Heimmannschaft hier rechne ich auch. Sowieso auch dieses 1-0 aus dem Hinspiel ist natürlich ein gutes Ergebnis, ist eine schöne Erfahrung, dass man sie besiegen kann. Aber es kann natürlich wirklich in diesem grausamen Sport ohne die Auswärtstorregel, sonst wäre es ja noch ein besseres Ergebnis gewesen jetzt wirklich, natürlich super schnell vorbei sein. Ne? In einer Minute 30 schießt Mbappé ein 1-0 und dann stehst du da und alles ist auf Anfang. Du spielst 90 Minuten ein K.O.-Spiel. Also das ist schon vorstellbar und ich glaube schon, dass es auch sehr, sehr eng wird für Dortmund. Die Frage ist eben, ob sie es irgendwie überstehen können. Kriegen sie entweder das Unentschieden hin oder halten sie den Abstand auf ein Tor Unterschied, dass sie eben in die Verlängerung gehen können. Das sind so die beiden Varianten für mich in diesem Spiel, die ich mir aus Dortmund-Sicht vorstellen kann. Richtig, die aktuelle Form kann man natürlich bei beiden Teams jetzt nicht anführen vom Wochenende. Ne? PSG musste einfach gar nicht spielen, durfte sich komplett ausruhen und Dortmund eigentlich auch, haben alle 10 Feldspieler ausgetauscht. Und trotzdem, und deswegen vielleicht sogar ein kleiner Vorteil, obwohl sie spielen mussten, natürlich eigentlich alle schonen können. Und trotzdem richtig schönen Nachmittag gehabt im Westfalenstadion. Mhm. Ja. Wirklich ein starkes Spiel gegen Augsburg abgeliefert, die natürlich auch mitgespielt haben, muss man fairerweise sagen, dass man so einen schönen Nachmittag hatte. Marco Reus hat seinen Abschied verkündet und dann direkt ein richtig tolles Spiel auch gemacht. Vielleicht da nochmal eine kleine Extra-Motivation, die natürlich auch noch reinkommt durch solche Umstände. Also ich glaube, Dortmund konnte viel schonen und geht trotzdem natürlich jetzt noch mit einem kleinen Extra-Selbstbewusstsein rein, ne?
Absolut. Selbstvertrauen haben sie getankt, wenn auch nicht die Startelf, sondern die B-Elf, wenn man so möchte. Aber der Verein an sich, die Mannschaft, die hat Selbstvertrauen getankt. Das tat, glaube ich, schon gut. So ein richtig schöner Nachmittag mit vielen Toren und einem lockeren Sieg. Das kam, glaube ich, schon zur rechten Zeit, denn Paris wird ganz, ganz schwer. Die konnten sich ausruhen, du hast es angesprochen. Ist ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, ne? Oder nicht nur ein bisschen.
Da wirklich offensichtlich, würde ich sagen. Ja.
Ja, es ist offensichtlich, dass die Ligue 1 da ihrem Aushängeschild etwas unter die Arme greift. Ist jetzt auch nicht ganz neu, aber ja, hat ein Geschmäckle, definitiv. Vielleicht ja nicht zwingend ein Vorteil, denn wie gesagt, die einen konnten schonen und trotzdem Selbstvertrauen tanken. Die anderen konnten komplett schonen. Bleibt mal abzuwarten, wie die Form so ist. Aber grundsätzlich sollte es ja etwas anders zugehen als im Hinspiel. Also nur ein Tor, ich fand das eh schon wenig. Ich glaube, es werden diesmal ein paar mehr Tore fallen. Und ich tippe sogar auf beiden Seiten, dass es diesmal Tore gibt. Also nicht nur mehr Tore als das eine im Hinspiel, sondern auch mehr Tore für beide Mannschaften logischerweise. Ein BVB mit Selbstvertrauen, der in der Champions League einfach ja, wirklich eine brutal starke Saison spielt, dem ist hier auch ein Tor zuzutrauen. Auch Paris wird, glaube ich, safe treffen, bin ich mir sehr sicher. Also der Tipp, dass beide treffen, over 2,5, das ist schon mal eine Kombi, die ich hier ganz klar auf dem Zettel habe. Und dann bin ich aber trotzdem leider nicht ganz so guter Dinge wie du, so mit der deutschen Brille auf der Nase, dass ich sage, am Ende glaube ich trotzdem, dass Paris hier sich durchsetzen wird, Julius. Das hörst du nicht gern, ich weiß.
Ich möchte noch einen kleinen Punkt auch auf Dortmunds Seite anführen, der vielleicht auch noch vom Wochenende wichtig ist, bevor wir das komplett abschließen. Daniel Malen wieder fit, konnte Zeit bekommen, direkt auch Doppelpack gemacht, Selbstbewusstsein bekommen. Das könnte schon, glaube ich, auch ein Faktor in diesem Spiel werden. Das hast du schon immer gemerkt, Malen in der Rückrunde Dortmund auch immer gefehlt. Also da hast du auf jeden Fall eine Waffe, auch gerade gegen eine Mannschaft, die vielleicht gegen dich auch dann irgendwann wirklich aktiv spielen muss, weil sie noch zurücklegen aus dem Hinspiel. Das könnte schon nochmal interessant werden. Ja, also ich glaube, es wird eine super, super schwere Aufgabe. Es wäre eine, ja, man sagt, alle 10 Jahre ist eine neue Generation. Es wäre eine Generationssache, wenn Dortmund nochmal in Champions-League-Finale einziehen kann, mindestens, also dass da viel zugehört und gerade in diesem Jahr, wo wir diesen Kader auch über das ganze Jahr natürlich oft auch zu Recht kritisiert haben. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich in den letzten Wochen in der Champions League und jetzt übers Wochenende vielleicht auch nochmal mit Reus nochmal so eine kleine Dynamik entwickelt hat, die das schon irgendwie möglich machen könnte, dass diese Geschichte noch ein bisschen weitergeht. Ich habe nie einen Hehl draus gemacht, dass ich in einem Finale, egal gegen wen aus dem anderen Halbfinale, wenig Chancen für Borussia Dortmund sehen würde. Aber ja, ich bin ein bisschen langweilig, weil ich mich beim Spiel damit natürlich ein bisschen zurückhalte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Dortmund das verliert, aber dass sie es eben irgendwie schaffen, das auf ein Tor zu halten, also in 90 Minuten, dass wir in die Verlängerung gehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht gibt es auch das späte Unentschieden und die Geschichte geht emotional so weiter, aber mein Tipp ist am Ende tatsächlich, Dortmund kommt weiter, egal wie das am Ende zustande kommt.
Oha, ein sehr, sehr mutiger Tipp. Finde ich nicht schlecht. Also aus deutscher Sicht. Dortmund kommt weiter. Übrigens gibt Zweierquoten bei den hiesigen Wettanbietern. Die mögen wir. Also
und du musst dich nicht mehr entscheiden, wie es in 90 oder 120, richtig, das ist ja auch richtig. Immer dieses Ding mit Tippen, ne? Ist es nach 90 vorbei, ist der Tipp nichts wert, obwohl du nach 120 vielleicht recht hast und Co. Deswegen nehme ich den.
Ja, also anders als bei unseren Bundesliga-Folgen am Donnerstag hoffe ich hier, dass du richtig liegst mit deinem Tipp und dass ich falsch liege mit meinem, denn meiner lautet Paris gewinnt und beide treffen. Das gibt nämlich auch zwei Quoten, zwei 50er Quoten habe ich hier entdeckt. Das ist eine schöne Quote und wie gesagt, ich sehe Paris trotzdem einen Ticken zu stark zu Hause. BVB wird alles raushauen, hat Selbstvertrauen getankt, wird auch treffen, aber ich glaube, PSG gewinnt dann.
Dein Tipp geht ja auf mit einem 2-1 und dann können wir immer noch hinten raus.
Das stimmt ja. Natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann Paris weiterkommt, ist ja trotzdem gegeben, wenn ich schon sage, die gewinnen. Aber auf jeden Fall PSG-Sieg und beide treffen 2,50er Quoten, finde ich auch eine spannende Geschichte. Und ja, vielleicht ist es nur ein 2-1 und wir gehen in die Verlängerung. Hoffentlich dann nur ein 2-1 und hoffentlich kommen deine Zweierquoten an, dass die Borussia ins Finale einzieht. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, aber ja, warten wir mal ab. Also mein Finaltipp ist, bleibt bestehen übrigens vom letzten Mal. Ich nehme den schon mal vorweg. Und da war ihm auf der einen Seite Paris im Finale gestanden bei mir.
Ja, aber wir wissen auch letzte Folge hast du den BVB zu kritisch eingeschätzt. Und deswegen sollte man sich hier auf mich verlassen und glauben, dass wir einen deutschen Teilnehmer im Finale haben. Das ist ja schon etwas, was du nicht so siehst. Dann können wir auch direkt zum zweiten Halbfinale kommen, am Mittwoch dann. Die Bayern müssen zu Real Madrid. Die Frage, werden wir einen zweiten deutschen Champions-League-Teilnehmer sehen? Da haben wir beide letzte Woche, glaube ich, Nein gesagt. Und beide auch schon lange und ausführlich erklärt, dass wir glauben, selbst wenn Bayern irgendwie zu Hause knapp gewinnen kann, wenn Real Madrid im Santiago Bernabeu muss in der Champions League, dann ist es eine fast unschaffbare Aufgabe. Diese Einschätzung, was das Weiterkommen angeht, hätte sie für mich eigentlich nur drehen können mit einem Handicap-Sieg, mit einem 3-0 vielleicht sogar, also 3-Tore-Unterschied-Sieg, dass du wirklich sagst, Mensch, die haben so einen Vorsprung, die können es irgendwie überstehen da im Santiago Bernabeu. Das ist eben jetzt nicht der Fall. Sie gehen am Ende mit einem Unentschieden rein und vor allen Dingen ist genau das passiert, was wir auch vorweg gesagt haben. Bayern hat schon ein echt gutes Spiel gemacht. Real hat aber einfach gezeigt, dass sie so abgezockt sind und dass Bayern in diesem Jahr eben auch nicht damit umgehen kann, ein fehlerloses Spiel machen zu müssen. Und diese Fehler werden sie definitiv auswärts noch mehr drin haben als zu Hause. Und Real Madrid auch dieses Jahr wieder ohne Zweifel bestraft fast jeden Fehler. Und das ist, glaube ich, eine Ausgangslage, dann eben noch mit diesem sagenumwobenen Stadion, mit dem Selbstbewusstsein, das Real da auf den Platz bringen wird, auf der Couch Meister geworden am Wochenende, ja jetzt auch nochmal. Es ist für mich echt nicht also es wäre für mich echt eine Sensation, wenn Bayern dieses Spiel gewinnt. Also ein Sieg Bayern hier ist für mich eigentlich ausgeschlossen.
Ja, bin ich ungefähr bei dir. Also die Formulierung ist natürlich ausgeschlossen, will ich jetzt nicht sagen, weil ausschließen kannst du im Sport nichts, vor allem im Fußball. Und dann sind es ja trotzdem die Bayern, aber ich bin generell schon bei dir. Real Madrid strotzt so vor Selbstvertrauen. Ne? Die letzte Niederlage in La Liga im September, das ist ein wenig her überhaupt. Erst 2 Pflichtspielniederlagen in der gesamten Saison. Das eine war in der Copa del Rey gegen Atletico im Metropolitano. Ne? Das ist jetzt auch nicht so leicht. Und eben beide sogar im Metropolitano, in La Liga und im Pokal. Und das waren die einzigen Niederlagen in der Saison zu Hause noch gar nicht verloren. Und ja, sie haben ein Selbstbewusstsein, eine Selbstverständlichkeit, eben weil sie es ja nicht gewohnt sind zu verlieren. Und deswegen, für die kommt das gar nicht in Frage. Wie verlieren? Gibt's nicht, machen wir ja nicht. Und dieses besondere Selbstverständnis, die ja teilweise in die Arroganz überschwappt, ne, das ist schon was ganz Besonderes. Es stört Real Madrid ja nicht mal, wenn sie zurückliegen. Gegen die Bayern lagen sie auch mal zurück. Und auch in La Liga gab es immer wieder Spiele, auch unter anderem 2 Klassikos. Da lagen sie jeweils zurück und sie spielen einfach weiter und schlagen zurück und drehen das Spiel. Das macht ihnen gar nichts aus. Von daher, ja, mit diesem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist es schwer vorstellbar, dass die Bayern hier im Bernabeu gewinnen werden. Dass sie führen werden, in Führung gehen, ist nicht so schwer vorstellbar, weil das passiert immer wieder. Aber eben Real Madrid schlägt halt häufig auch einfach zurück, weil sie diese Arroganz und Selbstwertgefühl haben.
Man sieht halt immer so ein bisschen schwarz, wenn man jetzt quasi einfach sagt, Real Madrid hat kein besonders gutes Spiel erwischt und sie mussten auswärts in München ran, in einem Champions-League-Halbfinale und hatten eigentlich 2-3 Torraumsituationen und trotzdem haben sie sogar geschafft, 2-2 zu spielen. Dann ist für mich einfach so unvorstellbar, dass sie dann zu Hause eben auf einmal verlieren würden. Also, dass Bayern das in 90 Minuten entscheiden kann, das würde mich sehr, sehr wundern. Natürlich haben wir dann in dieser Konstellation durch das Hinspiel immer noch die Möglichkeit, dass wir mit einem Unentschieden in die Verlängerung gehen würden. Das muss man auch nicht komplett ausschließen. Ist jetzt nicht so, dass Real sich da komplett ziert in der Champions League und alles immer noch in der 90. klar macht. Wir haben schon gesehen, dass es da auch mal in die Overtime gehen könnte. Wir haben auch gesehen, Alex, beide Spiele im Viertelfinale jeweils unentschieden gespielt. Also auch da mussten sie über die volle Distanz dann hinten raus und konnten dann, wenn wir das Halbfinale in München reinnehmen, natürlich auch die letzten 3 Spiele in der Champions League jeweils nicht gewinnen. Das zählt ja auch zur Wahrheit.
Ich glaube, also, gab es übrigens noch nie. Denn Rückspiel gegen Leipzig, ne, war ja auch nur ein Unentschieden. Und ich glaube, dass Real Madrid 3 Unentschieden in Folge in der Champions League hat.
Ja, dann sind es 4 gab's noch nie. Jetzt schon.
4, ja.
Und das, finde ich, zählt da schon ein bisschen rein, dass ich jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl habe, wir werden hier einen ganz klaren Kantersieg sehen. Dafür hat mir Bayern dann in der Champions League doch deutlich besser gefallen als in der Liga. Trotzdem gehört auch zu weit. Sie haben nicht ganz so rotiert, ne? Ein paar Spieler, die eigentlich jetzt wieder ran mussten, mussten auch am Wochenende ran. Stuttgart hat nochmal gezeigt, sie sind gut drauf. Und Bayern hat gezeigt, sie sind einfach dieses Bayern mit dem Selbstverständnis in der Liga zumindest nicht. Dyer ja sogar auch mit Kopfverband am Ende. Es ist ja eigentlich ein Spieler, der gerade gesetzt ist. Einer, den man vielleicht auch in der Startelf erwarten könnte. Also da sind so ein paar mehr Fragezeichen für mich sogar im Vergleich zu Borussia Dortmund zum jetzigen Zeitpunkt. Und wie gesagt, es ist einfach ein Bayern zum Höhepunkt der Kräfte. Da würden wir sagen, Mensch, das wird schwer im Santiago Bernabeu. Vielleicht haben sie irgendeine Chance. Sie sind nicht auf dem Höhepunkt der Kräfte. Wir haben gerade über dieses Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis bei Real Madrid geredet. Das ist ja auch gerade eben nicht da, ne? Und da sind einfach so diese Diskrepanzen, wo ich sage, gut, diesen Auswärtssieg in 90 Minuten schließe ich aus für mich. Dann haben wir, wie gesagt, immer noch diese kleine Möglichkeit, dass es irgendwie unentschieden ausgeht. Auch da tue ich mich schwer. Aber ich weiß nicht, wenn wir Richtung Ergebnis gehen, was glaubst du?
Ich will es nicht aussprechen, aber ich tippe auch hier darauf, dass die deutsche Mannschaft am Ende nicht weiterkommt. Also wir also kein Wembley Reloaded bekommen zwischen Dortmund und Bayern und dann am Ende, ja, Real durch die Abgezocktheit, durch die Abgeklärtheit, durch dieses Selbstverständnis, das sie haben und eben den Heimvorteil im Rücken im Bernabeu sind einfach immer besondere Nächte, dass sie sich am Ende durchsetzen, vor allem weil die Bayern halt nicht diese Bayern sind, die sie in vielen anderen Jahren waren. Sie sind hinten einfach immer wieder anfällig. Das hast du im Hinspiel gesehen, wo sie eines ihrer besten Spiele gemacht haben in der Saison und trotzdem, ja, nur unentschieden spielten. Gegen Stuttgart, ja, kein wichtiges Spiel, aber auch da haben sie halt einfach 3 Stück kassiert. Sie sind einfach hinten nicht solide genug, um Real Madrid hier vom Toreschießen abzuhalten. Und deswegen glaube ich, dass Real Madrid treffen wird. Und dann wird es einfach schwer, dass du gleich viel oder mehr Tore schießt als Real. Ich sehe es nicht ganz. Das Unentschieden will ich nicht ausschließen. Vielleicht geht es wieder 2-2 aus, aber auch dann Real Madrid und Verlängerung im Bernabeu, ne? Die gewinnen sie dann halt doch. Ne? Da setzen sie sich dann doch immer durch, weil sie irgendwie den längeren Atem haben. Von daher nicht so positiv, was ich hier aus deutscher Sicht zu berichten habe.
Ja, in der Gesamteinschätzung hat man sicherlich auch schon rausgehört, schließe ich mich da an. Hier würde es mich schon sehr wundern, wenn wir einen deutschen Finalteilnehmer aus dieser Paarung am Ende hervorgehen sehen. Trotzdem diesen unentschiedenen Trend, der würde sich natürlich im Vergleich zur Realquote lohnen. Gerade Real kommt weiter, also wenn wir uns nicht mal auf die 90 Minuten, sondern insgesamt versteifen wollten, das ist gar nicht so gut beziffert, was die Quoten angeht. Also auch da die Quoten eher unserer Meinung. Das Unentschieden hingegen mit 3,90 könnte natürlich schon eine attraktive Quote versprechen. Und wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, ja, es ist so. Real Madrid hat die letzten 4 Spiele schon unentschieden gespielt. Und ganz ehrlich, es würde mich auch wirklich hier nicht ganz wundern, weil ich nicht finde, dass sie den Eindruck machen, dass sie eine Mannschaft sind, die gerade 90 Minuten Spiel dominieren kann und die es überhaupt versucht auf diesem Niveau. Das haben sie auch gegen City überhaupt nicht versucht. Sie verlassen sich auf ihre Momente. Ich glaube auch, das kann reichen, gerade gegen diese Bayern. Unterschlagen sollte man trotzdem nicht, auch bei den Bayern sind Spieler auf dem Platz wie ein Harry Kane, der sicherlich aus jeder Situation einen Treffer erzielen kann. Da haben wir einen der besten und auch in dieser Saison treffsichersten Stürmer überhaupt auf dem Platz. Und das sind schon Situationen, die dann eben so ein Spiel verändern können. Das Unentschieden halte ich nicht für ganz ausgeschlossen und sag's nochmal, 3,90er-Quoten finde ich da auch durchaus spannend. Ich glaube, so wie auch beim anderen Spiel, ich glaube, weil es hier wirklich spitz auf Knopf geht, weil das Hinspiel nichts entschieden hat, dass auch hier beide Mannschaften treffen werden. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Das glaube ich auch, da würde ich mitgehen. Ich habe 2 sehr, sehr spannende Tipps, die beide in die Richtung gehen. Das eine ist auch hier wieder der ja, gleiche Tipp eigentlich wie vorhin beim PSG-BVB-Spiel, nämlich Real Madrid gewinnt und beide treffen. Da findest du 3er-Quoten vor, die 2,50 bei PSG, die fand ich schon spannend, aber hier bekomme ich 3er-Quoten für den Realsieg mit Gegentor. Der Realsieg mit over 1,5, der ist mit 2er-Quoten betitelt. Da ist auch spannend. Da kann ja Real auch einfach nur 2-0 gewinnen. Da ist ja nicht mal das Bayern-Tor dabei. Aber auch 2er-Quoten finde ich auch spannend. Also, aber jeweils eben der Real-Tipp. Und jetzt kommt ein richtig spannender Tipp. Also, den habe ich vorhin minimal angerissen und jetzt kann ich ihn ausführen. Bayern München trifft zuerst und Real Madrid gewinnt. 9,50er-Quoten habe ich hier gefunden. Und da sind wir beim Thema Real macht es nichts aus, zurückzuliegen. Sie lagen so häufig zurück in der Saison. Ich glaube, ich meine, 8-mal müsste es gewesen sein in der Liga allein. In beiden Klassikos lagen sie zurück, haben sie beide noch gewonnen. Sie waren in München zurück, ja, da gab es dann nur das Unentschieden, aber das hat ihnen ja auch gereicht. Sie können einfach, wenn sie müssen, wenn sie Druck haben, immer nochmal in den Gang hochschalten. Das ist typisch Real Madrid. Es würde mich nicht wundern, wenn Harry Kane nach 18 Minuten das 1-0 schießt und am Ende gewinnt Real Madrid das Ding 2-1.
Weil vielleicht sie eben mit weniger raus. Quoten, aber auch weniger riskant, kann man noch ergänzen. Natürlich auch der Tipp, dann Bayern für zur Halbzeit eine Möglichkeit. Da muss dann Real nicht noch gewinnen, um den komplett zu machen. Aber das auch vorstellbar, finde ich, ja.
Aber man sieht schon auf, ne? Ich bin ja auch Real Madrid geschädigt als La Liga-Verfolger und Schauer. Ich sehe die jede Woche. Das ist einfach, man ist, wenn das mir schon so geht, wie geht es denn dann den Gegnern auf dem Platz? Wenn die einfach wissen, die können jederzeit zurückschlagen. Jude Bellingham hat ja auch irgendwie dieses Siegergehen, dieses madrilenische, ja, schon aufgesaugt, kommt dann rein und macht immer entscheidende Tore und Vorlagen. Jetzt hat er, glaube ich, auch wieder getroffen am Wochenende bei einem lockeren, legeren 3-0 gegen Cardiff, wo sie auch geschont haben, aber dann kommt halt Bellingham rein, macht noch ein Türchen, hält einen Fuß hin, tankt ein bisschen Selbstvertrauen. Also dieses Selbstverständnis, das schüchtert auch mich ein, selbstverständlich dann auch die Gegner. Deswegen bleibe ich dabei. Ich glaube, Real Madrid zieht ins Finale ein und dann ist mein Finaltipp einfach PSG gegen Real Madrid. Ist jetzt nicht der schönste, also klangvoll ist er von den Namen her, aber nicht jeder Fußballfan findet diese Paarung wohl so angemessen, vor allem nicht, wenn man meinem Verein zugeneigt ist. Aber so ist das nun mal.
Die gute Nachricht ist, dass du ja eh damit falsch liegst, denn das Finale heißt Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Und dann weiß ich nicht, wie lange wir die Zeit strecken können bei der Finalfolge, um zu erklären, wie Borussia Dortmund da irgendeine Chance haben soll. Aber zumindest wäre es wieder eine Finalteilnahme.
Ich habe übrigens noch zwei Statistiken hinten raus für dich. Ich habe sie vorhin vergessen, bei der PSG-BVB-Besprechung zu nennen. Es gab 4 Heimsiege in dem Duell, alle 4 waren Heimsiege, also bei PSG Dortmund. Und Real Madrid, Bayern München, die Statistik hier, die ist auch nicht so prickelnd aus deutscher Sicht. Denn Carlo Ancelotti hat noch nie gegen Bayern München verloren in 9 Spielen. 9-mal Carlo Ancelotti gegen FC Bayern München, 6 Siege, 3 Unentschieden. Also der weiß ja gar nicht, wie es ist, gegen die Bayern zu verlieren. Und überhaupt hat Real Madrid eine sehr, sehr starke Bilanz gegen die Bayern am Stück. Ich glaube, sie sind seit 8 Spielen ungeschlagen. Ja. Und deswegen davon auch 6 Siege. Also es wird schwer für die deutschen Mannschaften, Julius. Es wird nicht leicht werden.
Ja, das einzige Mal, dass Carlo Ancelotti gegen Bayern-Spieler verloren hat, da war er Trainer, ne, bei den Bayern. Aber das steht eben nicht in den Statistiken.
Well played.
So, wir machen mal den Deckel auf die Champions League. Es gibt viel zu besprechen und ich habe total Lust auf diese Spiele. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hängt natürlich aber vom Dienstag ab, ob ich noch Lust auf das Mittwochspiel habe. Wir gehen jetzt zur Euroleague und da sprechen wir als erstes über Atalanta gegen Marseille. Das ist das erste Halbfinale, weil es so in unserer Chronologie steht und es ist auch ein spannendes, denn 1-1 ging das Hinspiel aus und damit logischerweise auch alles offen und auch hier, wenn wir ja vorgreifen, haben wir schon gesagt, Mensch, Marseille, vielleicht haben die zu Hause eine Chance, bei Atalanta sehe ich spielerisch eigentlich die bessere Mannschaft, aber natürlich kann so ein Traditionsteam wie Marseille dann auch eine gewisse Dynamik entwickeln, wenn sie zu Hause spielen, haben sie eben nicht ganz über die Ziellinie gebracht, nur das Unentschieden, jetzt bei Atalanta, der vermeintliche Heimvorteil für die Italiener, die vermeintlich bessere Mannschaft, man hört schon raus, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen italienischen Finalisten auf der Strecke sehen.
Und dann hättest du, glaube ich, richtig getippt, denn war nicht dein Finaltipp, deine Finalprognose Leverkusen gegen Atalanta? Das ist korrekt und ich hielt dagegen mit Leverkusen-Marseille.
Alle nochmal in die letzte Woche Europa-Folge reinhören, da habe ich richtig abgeliefert.
Na gut, seid ihr unbenommen, auf jeden Fall, ja, bessere Ausgangslage, aber trotzdem ja nur unentschieden gespielt. Ne? Da war ja die Geschichte, dass Atalanta so auswärts stark ist und Marseille war heimstark und dann hat es ja fast
logischerweise
schon folgerichtig das Remis gegeben. Und jetzt, ja, muss natürlich Marseille ein bisschen mehr liefern. Also klar, Atalanta muss auch gewinnen, aber Marseille erstmal in Bergamo, das wird nicht so leicht da zu siegen. Da bin ich gespannt. Ich sage jetzt nicht, dass mein Tipp jetzt nicht eintreffen wird, aber Atalanta ist schon auch in der Serie A heimstark. Ne? 11 der 16 Heimspiele gewonnen, also in Bergamo gewinnen, das wird auch nicht so bequem, nicht so leicht, auch wenn man in Aubameyang den besten Torschützen in der Europa-League-Historie hat. Aber das wird ein schweres Unterfangen. Ich bin mir nicht, ich sag mal so, ich bin nicht mehr ganz so guter Dinge, dass Marseille mein Finaltipp aufgeht. Denn ich hatte ja prognostiziert, ich glaube, jeweils an den knappen Heimsieg und dann vielleicht reicht es ein bisschen für Marseille. Aber
Ja.
gewinnen sie in Bergamo? Oh, schwierig, schwierig.
Ja, also ich glaube auch, das wird richtig schwierig. Quoten gehen auch klar in die Richtung, ne? 1,70er bis 80er Quoten auf den Heimsieg nur und 4,60er bis 4,70er auf Marseille. Also da gibt es eine ganz klare Richtung. Und ich glaube schon, also übrigens auch ein Rückgriff zu Bayern gegen Real, ne? Wenn du dann deine Heimchance liegen lässt, dass das schon auch so ein kleiner Dämpfer ist, dass du da ungern mit diesem Unentschieden einfach anreist, dass du dann ein schlechteres Gefühl hast, weil du eben weißt, wir haben zu Hause schon mal das Vorliegen verpasst. Das war unsere richtig große Chance. Und das ist schon, glaube ich, mindestens kleiner psychologischer Faktor. Wie gesagt, auch nochmal ein Rückschluss zu den Bayern. Da war es ja eben genauso. Und jetzt musst du eben nach Italien, und wirst da natürlich gegen ein Team spielen, was, wenn sie Lust haben, richtig, richtig guten Offensivfußball spielen kann, was ja auch beeindruckend, an der Anfield Road nochmal klar gemacht hat, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen. Du hast Aubameyang genannt, wir haben letztes Mal auch Scamacca genannt, der natürlich bei Bergamo die Traumtore liefert, so wie er eigentlich möchte. Ich glaube, das ist eine gute Ausgangslage für das Serie A-Team.
Ja, ich will ehrlich gesagt nicht zurückrudern bei meinem Finaltipp. Ich will mir die Blöße nicht geben, aber die Hoffnung schwindet, obwohl es ja nur ein lausiges Unentschieden war. Ist ja nicht so, dass Atalanta in Marseille gewonnen hat, ne? Es ist nur ein Unentschieden, alles noch drin. Aber die Auswärtsform von Marseille, die macht mir Sorgen, denn sie sind die zweitschwächste Auswärtsmannschaft in der Liga. Von 15 Auswärtsspielen, Julius, konnten sie nur zwei gewinnen. Das ist eine enorm schwache Ausbeute auf des Gegners Platz. Jetzt
Und
ist
auch das
natürlich,
steckt irgendwann in den Köpfen drin, wenn du in der
ja.
falschen Kabine sitzt. Das ist schon
Ja,
so.
das ist schon so. Auch wenn es natürlich jetzt ein anderer Wettbewerb ist, das ist schon klar. Aber wenn eine Mannschaft so dermaßen auswärts schwach ist, also wirklich die zweitschwächste Auswärtsmannschaft der kompletten Liga, dann fehlt mir so ein bisschen, ja, der Glaube, dass mein Marseille-Finaltipp dann aufgeht. Mein Atalanta hat jetzt auch in der Anfield Road gewonnen, ne? Da haben sie gezeigt, die können richtig gut Fußball spielen. Deswegen, boah, neige ich hier eher zum Atalanta-Sieg, um ehrlich zu sein. Auch wenn ich mir die Blöße nicht geben will, meinen Finaltipp zu ändern. Aber ja, wird schwer für Marseille, ne?
Es wird sehr, sehr schwer. Ich tippe auch tatsächlich auf den Sieg für Atalanta hier. Ich nehme den Heimsieg hier mit.
1,75er Heimquoten
Ja.
sind übrigens, man würde sich die zwei wie immer wünschen, ne? Aber auch die Quoten geben übrigens bei allen vier Spielen eine klare Richtung vor. Also die beiden Champions League-Paarungen jeweils 1er-Quoten, also die 1 ist vorne. Und auch bei beiden Europa League-Paarungen ist die 1 vorne. Bei unserem nächsten Spiel Leverkusen gegen Roma ist es aber umso verständlicher, dass die 1 vor dem Punkt steht, ne?
Wundervoll. Ich mag das so gerne, wenn du die Überleitung machst. Das fühlt sich immer an, als hätte mir gerade jemand Arbeit abgenommen. Dankeschön dafür. Wir gehen zum zweiten Euroleague-Halbfinale. Leverkusen gegen die Roma, du hast angesprochen. Quoten natürlich gut für die Mannschaft, die noch kein Spiel verloren hat, weiterhin, die auch ordentlich rotiert hat. Florian Wirtz saß nicht mal auf der Bank zum Beispiel. Also da ein paar Schlüsselspieler auf jeden Fall konnten sich erholen. Trotzdem hat
Gegen
man.
Frankfurt meinst du
Gegen
natürlich.
Frankfurt, Entschuldigung. Gegen Frankfurt und trotzdem hat man wieder mal abgeliefert, auch deutlich überzeugender fast als an den letzten Wochenenden in der Bundesliga. Also diesmal wieder ein klarer Sieg. Stimmung ist top, man ist ungeschlagen und fast schon überraschend. Wir haben ja beide gesagt, das wird richtig schwer bei der Roma. Geht man sogar mit einem richtig guten Hinspielergebnis auch noch rein, mit dem 2:0 in Rom. Das, ja. Superlative gehen langsam aus, wenn wir diese Saison beschreiben müssen, die Leverkusen da spielt. Und da gehört natürlich auch eigentlich noch ein Finaleinzug in der Euroleague dann dazu, zu dieser Geschichte.
Ja, also es war wirklich überzeugend. Hätte ich so nicht gedacht, dass er in Rom gewinnen können, vor allem die Art und Weise. 19 Schüsse hat Bayer abgegeben. Ne? Das war ja wirklich auch ein verdienter Sieg. Also doppelt so viele Schüsse auswärts in Rom wie die Heimmannschaft, die eine abgezockte Europatruppe ist, die ja auch in guter Form jetzt war unter De Rossi. Hätte ich so nicht gedacht. Von einer grandiose Ausgangslage. Und dann sind diese 1,50er-Quoten, die es jetzt auf Leverkusen gibt, ja irgendwo auch sehr, sehr verständlich. Wenn sie jetzt auch wieder in der Bundesliga locker leicht, spielerisch leichter teilweise zu ihren Toren gekommen sind. Na, auch wenn ja, zwei Elfmeter waren dabei, aber trotzdem mit welcher Leichtigkeit da sie umschalten und dann wuselt Frimpong mal wieder durch und schießt hier locker leicht Tore, wie es ihm gefällt. Und Patrick Schick trifft wieder und Boniface ist zurück und konnte Selbstvertrauen tanken vom Elfmeter, den er voller Selbstvertrauen auch schön in die Mitte schoss. Also auch kein Zweifel dran gehabt, dass er den machen wird. Also wenn es so gut läuft, sehe ich nicht, wie Leverkusen hier dieses Ergebnis verspielen sollte. Keine Chance. Deswegen, ja, muss man hier eher wieder erneut auf Leverkusen tippen. Also den nächsten Sieg. Ich hätte ja eher gesagt, vielleicht verlieren sie knapp in Rom oder spielen 1-1 und gewinnen das Heimspiel. So war ja meine Tendenz und Prognose vor dem Halbfinale. Aber jetzt musst du sagen, hey, die sind so gut drauf, die gewinnen auch das Rückspiel.
Ja, das ist tatsächlich, denke ich, die logischste Herangehensweise, wenn du dir anguckst, wie Leverkusen auftritt. Und dazu kommt eben auch noch die Roma ja weiterhin mit Atalanta im Nacken, steht gerade auf dem 5. Champions-League-Platz in Italien, muss also immer noch auch in der Liga ran. Und wir haben auch gerade drüber geredet, da hat Leverkusen sich ja auch durchaus den Luxus gegönnt, ein paar Leistungsträger eben draußen gelassen. Die Roma musste am vergangenen Wochenende jetzt gegen Juventus Turin ran. Das ist auch nicht die kleinste und leichteste Aufgabe. Hat ein 1-1 dahingelegt. Also wieder mal gezeigt, dass sie durchaus wehrhaft sind. Aber sicherlich kommen die auch weniger ausgeruht, ne? Und mit weniger Fokus vielleicht dann in diesen Wettbewerb als eben Leverkusen, die alles drauf legen können. Die wie Dortmund dann eben auch ein bisschen positives, schönes Gefühl vom Wochenende noch mitnehmen können, ohne dass sich irgendwer richtig kaputt gemacht hat. Das ist eigentlich die ideale Ausgangssituation meiner Meinung nach. Du bleibst ein bisschen im Rhythmus, du kriegst das nächste Erfolgserlebnis, trotzdem sind die Fitnesszustände der wichtigsten Spieler wahrscheinlich ganz gut. Also das zählt da eben auch noch mit rein. Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist für mich am Ende, ja, wir sagen, ich glaube schon, Leverkusen gewinnt das sogar auch. Das Selbstverständnis haben sie. Die große Frage, die natürlich dann auch jeweils die Quoten deutlich besser machen würde, ist, können wir ausmachen, schießt die Roma ein Tor oder nicht? Das ist für mich so ein bisschen dieser Knackpunkt, weil ich tatsächlich dazu neige, dass man hier relativ souverän durchkommen wird. Man ist fitter, man ist frischer, man hat viel den Ball. Und ich glaube, wenn Leverkusen es schafft, dass eben auch die Roma dieses Mal torlos bleibt, dann ist das ein sehr, sehr spannender Tipp auch, denn Leverkusen gewinnt und bekommt kein Gegentor, hat auf jeden Fall eine gute Quote. Ich kann ja sogar nochmal sagen, beide Teams treffen, nein, alleine hat schon eine Zweierquote. Auch das ist schon ein spannender Tipp und ich tendiere in die Richtung.
Ich lese mal die Quote vor, die ich auch interessant fand, denn das war ja schon das Hinspielresultat oder die Tendenz. Handicap-Sieg Leverkusen 2,45 finde ich hier vor. Also wieder ein 2-0 oder 3-1 und dann ist eher die Frage, ja, mit Gegentor oder ohne. Ich würde eher mit Gegentor gehen, weil die Roma halt muss. Sie müssen ja offensiv draufgehen, sie müssen Gas geben, sie müssen früh ins Pressing, sie müssen ein 0-2 aufholen und deswegen müssen sie einfach auf Sieg spielen. Und dann erhöht das natürlich die Chance, dass Leverkusen auch mal wieder Platz bekommt, um umzuschalten, um tief zu gehen. Gegen Frankfurt hat man es gesehen, aber sie können halt eben auch mal ein Türchen kassieren, Bayer. Und dann, wie gesagt, vielleicht gewinnen sie 3-1. Und dann hast du das Gegentor. Und deswegen, ich neige eher dazu zu sagen, Leverkusen gewinnt mit Gegentor. Und dann sind wir wieder beim Thema, schöne Quoten gibt es da schon. Also das wäre eher mein Tipp, dass ich hier sage, Bayer gewinnt wieder, aber eben mit Gegentor. Und dann gibt es Dreierquoten, Julius. Dreierquoten. Richtig, richtig spannende Geschichte.
Aber in der Grundsätzlichkeit sind wir uns da mal einig. Du bestehst aus falschem Stolz zwar auf Marseille im Finale noch, habe ich daraus gehört, aber...
Nee, ich hab jetzt gerade nachgeguckt. Ich war mir nämlich nicht sicher. Ich habe einen Nachteil gefunden für Atalanta. Die müssen am heutigen Montag ihr Serie A-Spiel bestreiten. Das war mir so gerade nicht klar. Oder beziehungsweise ich habe es vergessen zu erwähnen. Die Ligue 1 hat PSG unter die Arme gegriffen, Spiel verschoben. Ja. Und die Serie A macht das komplette Gegenteil. Das ist ja ein Wettbewerbsnachteil, dass du nicht mal am Samstag oder Sonntag spielen musst, sondern am Montag und dann am Donnerstag wieder. Und das nährt jetzt doch meine Hoffnung, dass mein Finaltipp dann vielleicht doch ankommt. Und der dann lautet Leverkusen gegen Marseille.
Wir werden es sehen. Ich bin der Meinung, wir haben hier zwei Italiener im Halbfinale. Ich sage, einer davon ist im Finale. Wir haben zwei Deutsche im Halbfinale in der Champions League. Auch da kommt einer ins Finale, haben wir ja besprochen. Und jetzt gucken wir auf die Conference League. Vorher aber noch ein paar Hinweise. Wir haben ja eben schon gesagt, die Roma spielt unter anderem noch um die Champions League. Da gab es gerade ein wichtiges Spiel gegen Juventus Turin. Auch Atalanta übrigens noch im Rennen direkt hinter der Roma. Italien hat ja auch 5 Plätze. Generell gilt, in Europa ist natürlich überall Crunch-Time. Nicht nur in der Bundesliga, nicht nur in der Champions League. Und wer da den Überblick nicht verlieren will, der sollte auf jeden Fall mal auf wettbasis.com vorbeischauen, denn da bekommt ihr den kompletten Rundumschlag. Vorschauen, Prognosen, Übersichten, Quoten, Vergleiche, alles an einem Platz für euch gesammelt. Wettbasis.com, sei euch hier nochmal ans Herz gelegt. Und wir gucken auf das erste Halbfinale in der Conference League. Alex, kleine Zusatzinfo dazu. Das Ganze wird nicht am Donnerstag, sondern schon am Mittwoch gespielt werden zwischen Club Brügge und der Fiorentina. Wir haben gesagt, das könnte durchaus spannend werden, wenn Brügge da ja in der Form ist, in der wir sie auch schon in den letzten Jahren in der Champions League gesehen haben. Und das Hinspiel war ja auch nicht so unspannend, ne? 2 zu 3 Tore auf beiden Seiten, ein Ergebnis, wo man ein Heimspiel jetzt aus Brügge-Sicht vielleicht sogar mit ein bisschen Zuversicht noch angehen kann.
Ja, und das Tor fiel in der 90. erst, oder der Siegtreffer für Florenz. Also da war es also eng, wie es nur eng sein kann. Die bessere Mannschaft hat am Ende aber trotzdem klar gewonnen. Also das war schon bemerkenswert. Ich glaube, 30 Torschüsse hatte die Fiorentina. Also wie Brügge überhaupt zu zwei Toren kam, war ein bisschen kurios, und die gaben nur 5 Schüsse ab. Also das war schon ein Spiel auf ein Tor. Florenz dann verdient gewonnen, wenn auch dann ja knapp und dramatisch in der Nachspielzeit, aber eben verdient. Nichtsdestotrotz, fürs Rückspiel ist, glaube ich, alles offen, und es wird mich nicht überraschen. Ich habe es, glaube ich, auch schon vor dem Hinspiel gesagt, wenn jeweils die Heimmannschaft gewinnen würde. Also wenn Brügge hier das Ding, das Rückspiel 2-1 gewinnt und es dann in die Verlängerung gibt, weil keine Auswärtstorregel, wäre ich davon nicht überrascht. Von daher ist Florenz da noch nicht durch, auch wenn sie jetzt den Sieg haben, aber nur mit einem Tor Vorsprung. Das wird noch eng. Ich neige so ein bisschen dazu, dass ich sage, ich glaube, es wird wieder ein bisschen ein Schlagabtausch. Es muss ja kein 3-2 werden, aber ich glaube wieder, dass beide Mannschaften treffen werden. Florenz-Spiele, die sind, also in der Europa League zumindest, die sind oftmals durchaus interessant gewesen. Da gab es immer mal wieder ein paar Törchen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es hier ja auch wieder turbulent wird. Vielleicht Heimsieg Club Brügge und dann Verlängerung.
Würde ich nicht ausschließen, wäre dann natürlich der Sieg mit einem Tor Unterschied. Ich finde bei der Fiorentina schon bemerkenswert, du hast es angesprochen, sie sind die deutlich bessere Mannschaft gewesen, 30 Torschüsse, und am Ende tut man sich doch so lange so schwer. Und wir haben es ja auch im Viertelfinale gegen Pilsen gesehen, ne? Das Rückspiel, da stand es 0-0 nach 90 Minuten. Sie mussten in die Verlängerung, um die Tore zu schießen, und hatten da, glaube ich, so viele Torchancen und so das Spiel so im Griff mit offensivem Fußball, das habe ich selten gesehen. Also das war wirklich schon krass, wie viele Chancen die Fiorentina auch da liegen lassen hat. Und auch das ist natürlich Teil davon. Natürlich spielen sie einen Fußball, der den Gegner kalt erwischen kann, aber irgendwie diese Abschlussqualität, die ist nicht ganz so in der Mannschaft vorhanden. Und das sind natürlich Sachen, die sich rächen, ne? Wo schnell geht, wo Brügge vielleicht dann eben auch zu Hause diesen kleinen Vorteil ziehen kann. Die Verlängerung, wie gesagt, auch wenn sie besser waren, mussten sie schon gegen Pilsen in die Verlängerung. Ich finde es nicht unattraktiv, hier drauf zu tippen, dass Brügge das eben gewinnt. Da gibt es auch 2,60er-Quoten auf den Heimsieg, den wir auch schon letzte Woche nicht ausgeschlossen haben. Und ja, der wird dann hoffentlich so knapp sein, dass die Fiorentina es irgendwann schafft, sich doch noch zu belohnen für den eigentlich besseren Fußball.
Jetzt habe ich aus Neugierde nachgeguckt. Gegen Viktoria Pilsen gewann sie ja dann in der
Ja.
Verlängerung und hatten 42
Ja,
Torschüsse in diesem Spiel. Also klar, halbe Stunde länger Zeit für ein paar Torschüsse,
ja,
aber
aber
40 Torschüsse, das ist schon verrückt. 4er XG übrigens. Also ja, da ist eine Offensivwucht bei Florenz gegeben, und Brügge, glaube ich, wird auch zu Hause treffen. Also das beide Treffen ist
ja.
für mich fast schon in Stein gemeißelt. Das ist hier mein Tipp. Und ich glaube dann trotzdem, Florenz sollte sich durchsetzen, denn ich bleibe ja bei meinem Finaltipp. Zumindest auf der einen Seite.
Ja.
Florenz war ja meine eine
Ja.
Finalteilnehmer. Beim zweiten tue ich mich schwer, den aufrechtzuerhalten, denn das zweite Spiel, Julius, hat Olympiakos völlig überraschend bei Aston Villa in Birmingham gewonnen, und das war wirklich ja, ein Upset, oder?
Da hast du völlig recht. Wir gehen zum nächsten Spiel. Ich finde tatsächlich in meinem Kopf nicht mehr, welches Finale ich hier getippt habe. Haben wir da aus Prinzip gegensätzlich getippt nochmal? Ich glaube, ich
Ich
erinnere mich,
glaube,
dass
du
es so war.
hattest Aston Villa gegen Brügge als Finaltipp, weil wir
Okay.
haben drei verschiedene
Okay.
Finaltipps abgegeben.
Dann, ja, ich habe ja gesagt, ich rechne mit der Verlängerung bei Brügge. Vielleicht kriegen wir das ja sogar hin. Aber Aston Villa hatten wir beide. Und das ist natürlich, ja, du hast schon die Überleitung gemacht, die große Überraschung gewesen. Nicht nur, dass sie gegen Piräus verlieren. Sie verlieren mit 4 Gegentoren. Und das passiert nicht im absoluten Hexenkessel von Piräus, griechischer Fußball und griechische Fans, sondern das passiert zu Hause bei ihnen, bei einer Premier League-Mannschaft, die eigentlich eine super Saison spielt. Das ist insgesamt wirklich eine Riesenenttäuschung. 4 Gegentore kassieren, wirklich auch, das darf dir nicht passieren. Und das ist jetzt auf einmal, weil eben Piräus doch eine Mannschaft ist, wo man sagt, Mensch, die lebt vielleicht hauptsächlich von der Stimmung zu Hause, jetzt auch noch eine super Ausgangslage hat, das ist eine Riesenaufgabe, vor der sie da jetzt stehen.
Das ist richtig schwer. Mit 8 Torschüssen haben sie 4 Tore erzielt, Piräus übrigens. Also sich eiskalt präsentiert. Und ja, wenn du mit einem Torunterschied verloren hättest, wäre ich bessere Dinge gewesen, dass Aston Villa das noch drehen kann. Aber mit 2 Unterschied jetzt auswärts gewinnen, boah, das wird schwer. Und sie hatten ja, wir hatten es ja eh besprochen, schon gegen Lille auch ein bisschen Dusel, ne? Da haben sie ja auch verloren mit 2:1 nach 90 Minuten. Aber da hatten sie ja Glück, dass sie überhaupt am Leben blieben, weil sie in der 87. ja erst in das 1:2 schossen. Und ja, da hätten sie ja auch auscrashen können. Und da waren sie eben nicht so prickelnd unterwegs im Rückspiel. Und jetzt musste ja sogar 2 Tore aufholen. Also es könnte sein, dass dieser Finaltipp hier schief geht. Für dich vielleicht sogar doppelt.
Ja, dafür liege ich bei den anderen beiden richtig.
Ja, auf jeden Fall die Quoten interessant. Denn obwohl Olympiakos 4:2 in Birmingham gewonnen hat, haben sie 3,50er Quoten im Schnitt, dass sie das Rückspiel zu Hause gewinnen, wohingegen Aston Villa der klare Favorit auf des Gegners Platz ist, mit im Schnitt 1,95er Quoten. Warum ist denn diese Quote so niedrig, Julius?
Ja, ich glaube, weil man immer noch davon ausgeht, dass Aston Villa hier der eigentliche Favorit ist, man ihnen auch den Sieg zutraut, auch zutrauen kann. Und dazu kommt eben auch, bend but don't break. Piräus kann sich die Niederlage ja sogar leisten nach diesem Hinspiel, ne? 2:1 zum Beispiel. Da wäre man immer noch direkt weiter, müsste nicht mal in die Verlängerung. Und das ist tatsächlich auch ein Szenario, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Also ich sehe hier schon die Möglichkeit, dass Aston Villa nochmal alles reinwirft, dass sie vielleicht auch am Ende den Sieg holen. Trotzdem wird es hitzig, es wird fahrig. Vielleicht kassieren sie eben dieses eine Gegentor und sie werden das dann aus dem Hinspiel nicht mehr ganz aufgefangen bekommen. Also Piräus kommt weiter, immer noch übrigens auch nicht komplett unattraktiver Tipp, alleine das zu tippen. Ansonsten hier die 1,95er-Quoten auf Aston Villa gewinnt. Vielleicht auch Aston Villa gewinnt mit Gegentor. Das erhöht die Quoten natürlich nochmal. Das sind die Szenarien, die ich mir hier vorstellen kann. Und ich glaube, das war ein Gegentor zu viel zu Hause. Ich glaube, sie haben die Chance auf dem Finale aus der Hand gegeben damit.
Ja, da gehe ich tatsächlich mit. Übrigens, Mendilibar, der Coach von Olympiakos, hat letzte Saison mit dem FC Sevilla die Europa League gewonnen. Das ist ein richtig abgezockter Trainerfuchs. Der kann also hier Back-to-Back-Titel gewinnen oder zumindest Back-to-Back-Finals erreichen jetzt schon mal. Und ich glaube, wenn da so ein Trainerfuchs auf der Bank sitzt, dann bin ich da bei dir. Ich glaube, das war das eine Gegentor zu viel. Also wenn Aston Villa hier 2:1 gewinnt, wäre ich auch nicht überrascht. Aber ich glaube, Hexenkessel, Piräus, das wird zu schwierig. Und vor allem, sie sind ja auswärts jetzt auch, sie schießen ja auch nicht alles in Grund und Boden. Ich habe mal in der Premier League nachgeguckt, von 18 Auswärtsspielen wurden 10 nicht gewonnen. Tordifferenz 28:28. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, ne, auswärts immer so brutal stark sind. In Lille, wie gesagt, ja auch verloren und auch mit Glück nur im Elfmeterschießen weitergekommen. Es ist ihnen zuzutrauen, aber die 1,95er-Quoten, die ist ja auch überhaupt nicht attraktiv. Also wenn es dann eine 2,80 gäbe auf Villa, dass du sagst, boah, da hast du wenigstens ein gutes Value fürs Risiko. Aber so bin ich eher dabei zu sagen, Mendilibar erreicht wieder das nächste Finale und dann schwanke ich vielleicht doch um auf den Finaltipp Florenz gegen Olympiakos.
Ja, das ist, ja, hier schwankst du nur um, weil es trotzdem noch ein anderer Tipp wäre dann als meiner, aber okay, ich durchschaue dich schon langsam. 1-2 Folgen haben wir zusammen aufgenommen. Und diese hier ist damit im Kasten. Das waren die europäischen Halbfinals, die unter der Woche anstehen. Wir sind alle besonders heiß auf den Dienstag natürlich, wo die deutsche Mannschaft den Finaleinzug klar macht. Wir freuen uns drauf und werden sicherlich auch noch mal kurz darauf zurückblicken, wenn wir uns Donnerstag wiederhören, über den vorletzten Spieltag in der Bundesliga reden. Es ist sehr gut möglich, dass es der Spieltag ist, wo der nächste direkte Absteiger feststeht. Wir sprechen über 2 deutsche Mannschaften, die eventuell einen Finaleinzug verpasst oder geschafft haben. All das am Donnerstag in der nächsten Folge. Freuen uns, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Und bis dahin, danke, bleibt gesund und eine schöne Fußballwoche. Ciao.